Ja, wir sind dabei, durch das Johannesevangelium zu gehen. Das Johannesevangelium ist mit einer klaren Zielstellung geschrieben und die lesen wir in Kapitel 20 in Vers 30 und 31.
Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen.
Klare Zielstellung, aber warum das Johannesevangelium als viertes, obwohl schon drei Evangelien da waren, das hängt mit dem Verständnis im Judentum von dem Recht zusammen, das auf 5. Mose 19, Vers 15 zurückgeht.
Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemand auftreten, sondern auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache beruhen.
Ja, man könnte jetzt denken, warum? Zwei, drei waren ja schon da, die Zeugen zu geben hat, drei von gegen, warum noch ein viertes? Ein viertes Evangelium, deshalb, weil mit Matthäus und Johannes zwei die Jünger Jesu Zeugnis abgelegt haben und mit Markus und Lukas zwei Mitarbeiter und damit zweimal zwei. Also ein vollkommen glaubwürdiges Zeugnis dieser entscheidenden, wirklich heilsentscheidenden Frage, wie werde ich errettet? Wir haben übrigens auch die vier Evangelien, wir kennen das wahrscheinlich, wo jeweils ein besonderes Wesensart Gottes betont wird, in Matthäus wird Jesus als der König betont, in Markus Jesus als der Diener, Lukas Jesus als der Mensch und im Johannesevangelium, wir haben sie eben gelesen, Jesus als der Sohn Gottes. Wir haben das Johannesevangelium gelesen mit der konkreten Frage, was genau muss jemand hören, glauben, tun, um dieses Leben zu bekommen, von dem wir gelesen haben, Leben, Gemeinschaft mit Gott. Und wir haben gesehen, als erstes muss er die Maßstäbe von Gott anerkennen. Konkret erkennen, ich bin Sünder, ich bin getrennt von Gott und auch ich brauche Hilfe. Ich brauche einen Retter. Es reicht nicht aus zu erkennen, ja, ich bin Sünder. Es blöd, ist halt so, aber soll's, ich kann nicht anders. Das reicht nicht aus. Martin Luther, können wir sagen, als Vorbild nehmen, er hat darum gerungen, wie er mit Gott versöhnt werden kann. Denn war klar, er ist Sünder. Wie wir Gottes Maßstäbe sehen, Gott will Vollkommenheit von uns. Dem genügen wir alle nicht. Aber es reicht nicht, dass wir sagen, ja, ist halt so und was soll's, ist schade. Sondern ich muss diesen Zustand, dass ich Sünder bin, wirklich betrauern. Ich muss es verändern wollen. Das sehen wir auch in der Seligpreisung glückselig die Trauernden, die diesen Zustand betrauern. Dann erst kann ich den Retter annehmen, weil ich ihn dann brauche oder erkenne, dass ich ihn brauche. Das ist der zweite Schritt, die Botschaft Jesu anzunehmen. Das ist die Evangelium. Konkret heißt es, Sündenvergebung durch das Vertrauen auf ihn zu bekommen. Wie gesagt, auch Neugeburt oder Geburt von oben, die Reinigung von unseren Sünden durch jede Opfertod am Kreuz, Gemeinschaft mit Gott und die Belebung, Leben empfangen. Und das heißt zugleich die Befähigung, das zu tun, was Gott will, was ich vorher nicht konnte, durch den Empfang des Heiligen Geistes. Zwei klar voneinander zu unterscheidende Dinge, aber sie geschehen in einem Moment, in dem Moment, wo ich Jesus vertraue, wo ich mein Vertrauen auf ihn setze, kriege ich sowohl Sündenvergebung als auch den Heiligen Geist. Dann haben wir mal angeguckt im Johannesevangelium, dass das Reich Gottes in drei Phasen beschrieben wird. Die erste Phase ist, dass der Messias hier auf der Erde ist, aber in Armut und um zu dienen. Das war die Phase, wo Jesus wirklich hier war mit seinen Jüngern in Galiläa in Israel rumgelaufen ist. Zweite Phase ist die, dass der Messias im Himmel ist, das Evangelium des Reiches überall der ganzen Menschheit verkündigt wird. Das ist die Phase, in der Johannes schreibt, das ist die Phase, in der wir auch noch stehen, die aber demnächst zu Ende geht, und dann kommt die dritte Phase, die Phase, wo der Messias mit Macht auf der Erde herrscht, mit 1000 Jahren, um dann auf der neuen Erde ewig zu herrschen. Also es kommt noch. Haben wir gesehen, als Nikodemus, ein gebildeter Jude, mit Jesus sprach, er hat die Vorstellung von der dritten Phase nicht verstanden, dass es auch Phase 1 und 2 gibt. Wir haben uns dann auf der Karte angeguckt, Jesus ist in Bethlehem geboren. Danach sind seine Eltern, sind ihre Eltern Maria und Josef, für die nach Ägypten geflohen, dann aber wiedergekommen nach Israel. Und dann haben sie sich niedergelassen gewohnt in der Provinz Galiläa, all das, was hier gelb eingezeichnet ist. Erst in der Stadt Nazareth, deswegen hat Jesus auch den Namen Jesus von Nazareth. Jesus war ein durchaus üblicher Name zu der Zeit. Ja, deswegen musst du ihn genauer beschreiben, Jesus von Nazareth. Später dann in Kapernaum. In Galiläa ist übrigens der bekannte See von Galiläa oder auch See Genezareth. Manchmal wird er auch See von Tiberias genannt, nach der Stadt, ja, direkt am See liegt. Dann haben wir aber noch die Hauptstadt von Israel, Jerusalem. Und in der steht der Tempel. Und gerade im Johannesevangelium wird oft gesprungen von Galiläa nach Jerusalem. Da steht nicht jedes Mal dabei, wo was spielt. Aber es ist gut, darüber nachzudenken und sich vielleicht den Gedanken Augen zu führen oder zu eben zu schreiben, Galiläa und die Jerusalem. Wir sehen bei den Tempelszenen, dass es in Jerusalem abspielt und weg ist. Publikum da auch echt zum Zuhören. Wir waren bis Johannes 7 gekommen, Kapitel 7, und befinden uns da beim Laubhüttenfest, und das findet in Jerusalem statt. Eines der drei Lichtfeste, ich ziehe mal die Jackette aus hier. Das Laubhüttenfest ist ein Freudenfest, was das Volk Israel daran erinnert, wie Gott übernatürlich sie aus der Sklaverei der Ägypter befreit hat, sie herausgeführt hat. Bei diesem Laubhüttenfest erklärt Jesus den Hörern, dass es zwei Herrschaftssysteme, zwei Wertesysteme gibt. Einmal das System, in dem Gott regiert, wir können sagen den Himmel, und das System, in dem der Satan regiert, die Welt. Und wir Menschen werden alle automatisch in diesem zweiten System und in der Herrschaft Satans in dieser Welt geboren. Und egal, was wir tun, wir schaffen es nicht, dieses Herrschaftssystem zu verlassen. Wir können es nicht. Egal, wie viel Mühe wir es geben. Der Maßstab, um das System zu verlassen, ist Vollkommenheit. Und keiner von uns ist vollkommen. Selbst wenn wir nun aus irgendwelchen Gründen schaffen, irgendwann, vielleicht ab heute oder morgen, meistens am Morgen, vollkommen zu lieben, wird es nicht reichen, weil wir in der Vergangenheit nicht vollkommen gelebt haben. Also brauchen wir Hilfe. Und es gab einen Menschen, Gott selber, Mensch geworden in dem Messias, Jesus von Nazareth, der diesen Anspruch der Vollkommenheit erfüllt hat. Und wer sich mit ihm identifiziert, der kann diese Herrschaftssysteme wechseln. Der kann zu Gott, der kann in den Himmel kommen. Die einzige Möglichkeit, Jesus als Messias anzunehmen. Das erklärt er doch. Aber da gibt es ein Problem, und das schreibt Jesus in Kapitel 5, Vers 44.
Kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt. Denn bei euch wird ja nur einer vom anderen Anerkennung bekommen. Nur die Anerkennung bei dem einen wahren Gott sucht ihr nicht.
Jesus, der unser Herzen durch und durch kennt, kann das sagen. Wenn wir als Menschen das sagen würden, ist es ein bisschen anmaßend. Jesus sagt, wenn ich glauben kann, er offenbart damit eigentlich, dass er die Dinge dieser Welt, Anerkennung der Mitmenschen, höher einschätzt als die Anerkennung vor Gott. Vielleicht ist euch schon auch schon jemand begegnet oder habt ihr selber gedacht, ich kann gar nicht glauben. Der allerhäufigste Grund ist, dass es hier beschrieben ist, dass wir nicht glauben wollen, weil uns die Anerkennung von den Menschen, der Welt um uns herum, wie auch immer das genau aussieht, wichtiger ist als die Anerkennung vor Gott. Das hält Menschen davon ab, dieses Wertesystem zu wechseln, ihr Vertrauen allein auf den Messias zu setzen. Zurück zum Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest war nicht nur ein Freudenfest der Erinnerung, sondern auch ein Gedenkfest, wo an die prophezeite, zukünftige, versprochene, von Gott versprochene, geistliche Wiederbelebung von Israel gedacht wurde. Das lesen wir in Jesaja 12, Vers 3.
Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils.
Ganz kurzer Vers, den das Volk Israel so verstand, dass Gott es geistig wiederbeleben wird. Wasser schöpfen, Wasser, ein Bild für Freude, für Leben. Und zwar, das heißt, geistig wiedergeholt. Deswegen wurde am Laubhüttenfest ein öffentliches Wasserschöpfritual durch die Priester durchgeführt. Es wurde öffentlich Wasser geschöpft, um an die geistliche Wiederbelebung zu erinnern oder das vor Augen zu stellen, was Gott zugesagt hat. Und in diesem Zusammenhang, nach diesem Ritual, sagt Jesus dann zu denen, die es gesehen haben, Johannes 7, Vers 38.
Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen.
Und Johannes erklärt das, weil er weiß, dass wir es nicht tun, dass du es nicht ganz verstehen.
Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war.
Damit liegen die Karten auf dem Tisch. Jesus ist der Messias und er wird, nachdem er verherrlicht ist, am Kreuz gestorben ist für unsere Sünde, den, die ihm vertrauen, den Heiligen Geist schenken. Geistliche Belebung, Wiedergeburt. Die Frage ist, wie reagieren die Menschen darauf? Und das lesen wir jetzt ab Vers 40. Die Hand ist sozusagen ausgestreckt, Gottes Einladung ist da. Und jetzt eben die Reaktion, Johannes 7, Vers 40.
Viele nun aus der Volksmenge sagten, als sie das Wort hörten, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sprachen, dieser ist der Christus. Andere aber sagten, kommt der Christus denn aus Galiläa? Sagt nicht die Schrift, dass der Christus aus dem Samen Davids kommt und aus dem Dorf Bethlehem, wo David war? Es entstand nun seinetwegen eine Spaltung unter der Volksmenge. Und etliche von ihnen wollten ihn ergreifen, doch legte niemand Hand an ihn. Nun kamen die Diener zu den obersten Priestern und Pharisäern zurück, und diese sprachen zu ihnen, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Diener antworten, nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Ja. Da antworteten ihnen die Pharisäer, seid auch ihr verführt worden? Glaubt auch einer von den Obersten oder von den Pharisäern an ihn? Aber dieser Pöbel, der das Gesetz nicht kennt, der ist unter dem Fluch. Da spricht zu ihnen Nikodemus, der bei Nacht zu ihnen gekommen war und der einer der ihren war, richtet unser Gesetz einen Menschen, es sei denn, man habe ihn zuvor selbst gehört und erkannt, was er tut? Sie antworteten und sprachen zu ihm, bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche nach und sieh, kein Prophet ist aus Galiläa hervorgegangen. Und so ging jeder in sein Haus, Jesus aber ging an den Ölberg.
Die Einladung ist klar, ist ausgesprochen, Jesus ist der Messias, er kann geistig bedienen. Einige nehmen das an und sagen, ja, gut, interessant. Der Mainstream, die religiöse Führung, sagt, nein, wir wollen das nicht. Und wir sehen, sie nehmen scheinheilige, an den Haaren herbeigezogene Argumente, die jeder von uns mit dem Johannesbegegnung sehr einfach widerlegen kann. Sie wollen nicht. Genau wie unsere Zeit. Die Gesellschaft will nicht Jesus Christus annehmen. Sie sagt, die Maßstäbe gelten nicht. Wir wollen was anderes. Aber auch wenn die religiöse Führung sagt, ergreift ihn, bringt ihn ins Gefängnis, die Tempeldiener können nicht, weil es noch nicht Zeit ist. Sie können gar nicht handeln, an Jesus legen, aber wo sie es wollen. Nikodemus fragt ganz behutsam, wollen wir nicht das normale Recht anwenden, was sonst auch gilt, und die prüfen? Und wir sehen, die religiöse Führung schaltet das Gesetz, das sonst gilt, aus, gilt nicht. Nikodemus wird sofort Parteien unterstellt und ihm wird gesagt, nee. Die Folge ist, dass jeder in sein Haus geht. Du und ich müssen selber entscheiden, wie wir mit dieser Einladung umgehen. Es ist nicht die Frage, wie die Gesellschaft darüber denkt. Diese Verantwortung hat zwar die Verantwortung der Gesellschaft, aber die Verantwortung für dein Leben hast du selber. Du musst entscheiden, ob du die Einladung, ob du das Gebot, ja, die Möglichkeit in Jesus Christus annimmst oder nicht. Was tut Jesus? Er geht an den Ölberg. Der unsichtbare Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden, sichtbar geworden. Er ist in der Geschichte Israels schon einmal sichtbar geworden. In der Herrlichkeitswolke, die Israel aus Ägypten geführt hat, da vorwegging und den Juden Shechina genannt, in der Nacht Feuersäule. Diese Herrlichkeitswolke wohnte normalerweise über der Bundeslade. Aber an anderer Stelle in Hesekiel verlässt diese Herrlichkeitswolke ein Bild für Gottes Gegenwart. Schritt für Schritt, um anzuordnen, wie schwer es Gott fällt, den Tempel, im Tempelbezirk durch das Osttor, geht dann zum Ölberg und fährt dann von da aus in den Himmel. Und wenig später zerstören die Babylonier den Tempel bis auf die Grundmauern, komplett platt. Hier sehen wir die Parallele. Gott in Jesus Christus sichtbar, geht zum Ölwerk, wenig später wird er vom Ölwerk in den Himmel fahren, Jesus, und dann noch ein paar Jahre später werden die Römer den Tempel komplett zerstören, erdrücken, gleich machen. Gott zwingt sich uns nicht auf, obwohl er absolute Macht hat. Er spricht Einladungen aus, jetzt in der zweiten Phase des Reiches, und entweder du und ich gehen auf diese Einladung ein oder nicht. Deswegen will ich und das Johannesevangelium dir die Frage stellen, hast du Jesus Christus als Gott, als den Messias erkannt? Hast du erkannt, dass er Gott ist? Hast du ihn persönlich im Glauben angenommen? Und hast du so Leben, Gemeinschaft mit Gott, durch Jesus Christus, durch seine Opfer empfangen? Wenn nicht, ist heute ein sehr guter Tag dafür und du solltest dir die Frage stellen, was hält mich persönlich davon ab, diesen Schritt zu gehen? Wenn du diesen Schritt gegangen bist, prima, die Fragen an dich heute, sind in deinem Leben Ströme lebendigen Wassers sichtbar? Jesus hat gesagt, jeder, der in ihn glaubt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ist es mit dir so? Was steht dem im Wege, wenn das nicht so ist? Wir leben in dieser Zeit, die immer gottloser wird. Aber Gott will nicht, dass wir nur irgendwie durchhalten und den Kopf schütteln, runterziehen und sagen, wir halten irgendwie durch, bald ist diese zweite Phase vorbei. Jesus ist gekommen, es sagt er selber in Johannes 10, Vers 10.
Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben.
Jesus Christus will, dass wir, als die wir Gott kennen, vom Heiligen Geist belebt, zu seiner Ehre leben, leben im Überfluss. Nicht materiell, manche haben das falsch verstanden, sondern geistig, dass das Leben Jesu an dir und mir, die wir Gott kennen, die wir den Heiligen Geist haben, sichtbar wird, dass Menschen so in die Verbindung mit Gott kommen.